Unter Gottes Augen leben, Stationen aus dem Leben des Petrus, und jetzt bezeichnend für die Berichte der Bibel, ganz ungeschminkt das Versagen des Petrus. Ich lese uns aus Matthäus 26, die Verse 69 bis 75. Petrus aber saß draußen im Hof. Da trat eine Magd zu ihm und sagte: Und du warst auch mit dem Jesus aus Galiläa. Er leugnete aber vor ihnen allen und sprach: Ich weiß nicht, was du sagst. Als er aber hinausging in die Torhalle, sah ihn eine andere und sprach zu denen, die da waren: Dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth. Und er leugnete abermals und schwor dazu: Ich kenne den Menschen nicht. Nach einer Weile traten hinzu, die da standen, und sagten zu Petrus: Wahrhaftig, du bist auch einer von denen, denn deine Sprache verrät dich. Da fing er an, sich zu verfluchen und zu schwören: Ich kenne den Menschen nicht. Und alsbald krähte der Hahn. Da dachte Petrus an das Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte: Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Liebe Brüder und Schwestern, eine vertraute Geschichte, aber dass wir nicht vorschnell urteilen über den Petrus. Der Petrus hat was drauf gehabt. Das hat sich keiner der anderen Jünger getraut. Er hat sein Wort wahrgemacht: Herr, und wenn dich alle verlassen, ich bleib da. Er hat als einziger das Schwert genommen und hat versucht, Jesus freizukämpfen. Er war als einziger jetzt in der Nähe Jesu, in Blickkontakt, in Sichtkontakt. Er hat ihn nicht allein gelassen. Die anderen waren alle verschwunden. Petrus war da. Er will ganz gewiss sein Versprechen: Wenn dich alle verlassen, ich bleib da, das will er halten. Und doch, was die Frau zu ihm sagt, das kennzeichnet seine Situation. Sie redet in der Vergangenheit. Du warst auch mit Jesus. Das ist unsere erste Linie: Er war mit Jesus. Die zweite Linie: Er ist bei sich. Und die dritte Linie: Er bleibt gesucht. Er war mit Jesus. Noch ist er ganz in der Nähe, aber schon auf dem Weg weg von ihm. Noch ist er in Sichtkontakt mit Jesus, aber schon in der Bewegung weg von ihm. Er leugnete. Eigentlich ganz wörtlich steht hier: Er sagt sich los. Er ist noch da bei Jesus, aber er ist nicht mehr mit ihm zusammen. Er löst bewusst diese Gemeinschaft auf. Ist das feige? Gewiss. So wie es der Erwin erzählt hat, es gibt viele Situationen. Das muss gar nicht in schwieriger Umgebung sein, sondern das ist unser täglich Brot, dass wir gefragt sind nach dem, ob wir wirklich in der Gemeinschaft bleiben oder ob wir und sachte entfernen. Da wird der junge Christ eingeladen in eine Familie. Er ist das Mädchen, ist seine Freundin, und in dieser Familie wird nicht zu Tisch gebetet. Er betet dann auch nicht. Er hat mir nachher gesagt: Ich habe unterm Tisch die Hände gefaltet. Mein Gott, sieht auch durch die Tischplatte, ist klar, das geht's nicht, aber das ist nun die Frage für ihn gewesen: Soll ich jetzt ein Zeichen geben und sagen, ich würde gern beten? Aus solchen kleinen Dingen können große Wirkungen erwachsen. Da sitzt eine Frau vor mir und sagt, wir kommen aus den neuen Bundesländern, sind seit 2 Jahren hier in Dettingen und meine Tochter geht jetzt in den Kindergarten und die kommt heim und sagt, wir beten immer im Kindergarten vorm Vesper. Warum beten wir nicht zu Hause? Und dann fragt sie mich, was ist denn das? Was tut man denn da? Wird ans Essen besser? Sie war völlig unbeleckt. Sie hat keine Ahnung gehabt, was das heißt, vom Essen zu beten. Und ihre Tochter hat sie draufgebracht. Dann habe ich ihr so einen einfachen Gebetswürfel gegeben. Es gibt es aus Holz und da stehen einige Tischgebete drauf. Und nach einigen Wochen kam sie wieder und hat gesagt, wir würfeln jetzt vor jedem Essen. Wir beten. Was ist denn das mit diesem Glauben überhaupt? Und dann habe ich ihr eine Kinderbibel geschenkt, dass sie zunächst einmal hineinfindet. Das, was wir an die Taufkinder verschenken, habe gesagt, lesen Sie mal das mit Ihrer Tochter durch. Inzwischen ist diese Familie in unserer Gemeinde voll mit dabei. Wir sind oft gefragt, ob wir mit dem, was wir als Christen leben, auch in der Öffentlichkeit Zeugnis geben und andere darauf aufmerksam machen. Das sind die Situationen, wo man so im Geschäft ist und dann kommt einer und weiß da einen Witz, der ist noch einigermaßen in Ordnung und der zweite weiß auch einen und der dritte, der geht schon einige Etagen tiefer. Und wir sind dabei und pflichtschuldigst, man lächelt dann ein wenig gequält mit, anstatt klar und deutlich zu sagen, du bist eigentlich deiner nicht würdig. Wie kann man das so in den Schmutz ziehen? Das ist kein guter Witz. Es sind diese kleinen Dinge, wo es sich bewährt, ob unsere Gemeinschaft mit unserem Herrn in alle diese Einzelheiten unseres Lebens hineinreicht und verflochten ist. Das ist nicht nur im Kollegenkreis so. Wenn ich so, das Pfarrhaus steht sehr exponiert in Dettingen, da ist ein großer Platz drumherum und wenn ich dann aus dem Fenster schaue, da sehe ich immer wieder, wie die Frauen beim Einkaufen zusammenstehen. Ist ja schön, wenn die miteinander reden und Nachrichten austauschen und dann schaue ich nach einer Dreiviertelstunde, da stehen die immer noch. Denke ich, Mensch, die müssen wichtige Dinge zu reden haben. Da geht es sicher ums Grundsatzprogramm der CDU oder irgendetwas, was sie wirklich festhält da. Nach 1,5 Stunden reden die immer noch. Ob sie nur Positives reden. Gell, es gibt viel, viel Geschwätz und Tratsch. Dass wir dem entgegentreten, dass wir unseren Herrn in dem drin bekennen, was auch in unserem Land immer mehr zunimmt und eingedrungen ist in die Presse, dass sich einem die Haare zu Berge stellen. Was da alles geschrieben wird, nur damit die Auflage gesteigert wird. Kürzlich das so mal, da gibt es einen Prozess, glaube ich, sogar die Königin Silvia und ihr Karl Gustav, die hätten Scheidungsabsichten, stand auf der ersten Seite von so einer Frauenzeitschrift und die wurde 10.000 Mal mehr verkauft als sonst. Aber war kein einziges Wort wahr. Ist das so, dass wir in diesen Einzelheiten unseres Lebens, dass wir da in der Linie und in der Spur Jesu bleiben? Auch im Geschäftlichen, wenn es darum geht, das kann man so oder so hindrehen. Wie oft sind wir da wie ein Petrus, nicht so im großen Rahmen, aber die kleinen Feigheiten summieren sich sehr schnell. Sehr schnell. Wir haben kaum mehr den Mut, gegen die Mehrheit zu sein. Und bei vielen, vielen Dingen und Ereignissen und Vorgängen in unserem täglichen Leben müssten wir eigentlich als Christen heute sagen, da denken wir anders von unserem Herrn her. Das heißen wir nicht gut. Wir machen einfach mit. Er leugnete. Er entfernt sich, er geht weg. Die Wortwurzel von diesem Leugnen heißt eigentlich Lammesart. Und Lämmer sind schwächliche Tiere. Ich denke, da sitzt eine der Gründe, warum Petrus hier so handelt. Jesus hat ihm den Namen gegeben, du bist ein Fels. Du bist ein Fels. Er, der Starke. Schon mal erzählt, ich habe unseren Kindern die Geschichte erzählt, wie Jesus gefangen genommen wurde, wie er dann ans Kreuz ging, so um die Osterwoche herum. Und als ich zu der Stelle kam und dann war Jesus im Garten Gethsemane und dann kommen die mit den Fackeln runter da den Berg, dann nehmen sie ihn gefangen. Und dann nahm der Petrus das Schwert und hat reingeschlagen. Da haben die Augen unseres Ältesten von Michael damals, der war 6 oder 7, angefangen zu leuchten. Das war so recht eine Geschichte nach seinem Geschmack. Er hat es tief bedauert, dass er nur die Ohrlappe getroffen hat. Und als ich dann gesagt habe, und dann hat Jesus gesagt, Petrus, tu das Schwert weg. Da hat der Michael laut und vernehmlich gesagt, dieser Feigling. Und da hat er nicht den Petrus gemeint. Da hat er den Jesus gemeint, dieser Feigling. Genauso mag es dem Petrus gegangen sein. So heißt es ja in den 2 Versen vorher, sie spielen Jesus ins Gesicht, schlugen ihn mit Fäusten. Verhöhnten ihn und sagten, weissage uns Christus, wer ist, der dich schlug? Das hat der Petrus mit angesehen. Er, der Starke, der sich gewehrt hat. Und da steht dieser Jesus, von dem er einmal gesagt hat und geglaubt hat und bekannt hat, du bist der Christus, du hast alle Macht, du bist der König Gottes und lässt sich auf erniedrigendste Weise vorführen. Keine Regung, als sie ihn anspucken. Die Lammesart, was ein Jesaja voraussagt, da sagt sich Petrus los. Die ganz einfache Frage, warum zeigt er nicht seine Macht? Warum haut er nicht zurück? Warum wehrt er sich nicht? Wir haben uns so dran gewöhnt, dieser Anstoß der Schwachheit. Das ist ein Wort. Leute, wie weit kommt man damit? Mit dem, wenn ich sage und so handle, was Jesus uns sagt, wenn dir jemand einen Schlag gibt auf die eine Wange, dem biete auch die andere da. Wie weit kommt man denn da im Leben? Was geschieht, wenn ich das alles so, wie es Jesus als Reichsgesetz für die Kinder Gottes verkündigt, liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen. Das ist so gegen unser normales Empfinden, da muss man ausflippen. Das muss unser Denken sein und das ist sofort auf dem Schulhof, das kann man doch ständig beobachten, wenn einer einsteckt und sich nicht wehrt, da hauen doch alle anderen auch noch drauf. Das ist ein Feigling, das ist eine Memme. Darum sagt sich Petrus los, dieser Anstoß der Schwachheit, des sich nicht wehrens. Wo ist denn die Macht dieses Jesus? Wo zeigt er sie? Wo tritt er an? Der Anstoß der Schwachheit. Ich denke, dass Paulus manchmal mit den Zähnen geknirscht hat über diese Antwort, die er vom Herrn bekommen hat. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Dieser Anstoß der Schwachheit, dass wir als Christen in den gleichen Zwängen, in den gleichen Leiden, in den gleichen schwierigen Situationen sind, wie jeder andere auch. Was nimmt es zu, auch und gerade unter uns als Christen, dass wir tief seelisch angefochten sind? Wie viele Depressionen gibt es unter uns? Da ist die Versuchung da, auch bei den zunehmenden Krankheiten. Was breitet sich der Krebs aus und alles, diese schlimmen Dinge. Und Christen sind von dem nicht verschont. Wo ist die Kraft dieses Jesus? Da ist die Versuchung groß und wir bewältigen sie so und sagen, dann gibt's das Power-Evangelium. Das gibt's, das Power-Evangelium. Dieses Büchlein, ich glaubte an die Zitrone, hat auch eine gefährliche Seite. Weil viele dieser Geschichten davon handeln, wie in dieser Umwelt in Indien Kraft gegen Kraft antritt. Und wie Jesus tatsächlich seine überwältigende Kraft zeigt. Die satanischen Kräfte und die Krankheitskräfte und die dämonischen Kräfte besiegt. Aber das gehört auch mit dazu, der Leiter, Gesamtleiter unserer Arbeit in Nasapur, er ist wie jeder andere Mensch nach anderthalbjährigem, am Schluss äußerst qualvollem Leiden an Krebs gestorben. Ist das die Lösung, dass wir sagen, doch, diese Schwachheit, die muss nicht sein. Und dann kommen solche Sätze, wenn du richtig glaubst, dann zeigt der Herr seine Kraft. Und dann wird Depression eigentlich nur als Glaubensdefizit erklärt. Sagte eine Frau zu mir, ja, ja, bei meiner Nachbarin und ihr Mann ist so krank, wir müssen jetzt beten wie ein Weltmeister. Dass der Herr jetzt kommt und eingreift und handelt. Wenn wir alles auf diese Linie stellen, die hier im Tiefsten den Petrus von Jesus wegtreibt, wo er sagt, nein, da will ich nichts damit zu tun haben, mit solch einem Schwächling, der sich alles gefallen lässt, der auch seinen Kindern, mache ich jetzt weiter, diese dunklen Wege nicht erspart. Wenn wir uns darauf einlassen, man muss das verändern und Power hineinbringen, dann wird's schwierig. Dann wird's schwierig. Wo bleibt da diese junge Frau, die sich seit Jahren redlichst müht, die immer und immer wieder, manchmal völlig unvermutet, in das tiefe schwarze Loch hineinfällt? Wo bleibt sie da? Hat sie dann überhaupt noch Raum in unserer Gemeinde? Wo bleibst du mit deinen Anfechtungen, mit deinen schweren Strecken? Ist es nicht so, dass tatsächlich darin unsere Stärke liegt? Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Dass Jesus sagt, kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich schließe euch an die Power an und dann geht's los. Was sagt er? Ich will euch erquicken. Das Wort heißt eigentlich ganz wörtlich übersetzt Pause machen lassen, aufschnaufen lassen. Und dann heißt es, nehmet auf euch mein Joch und lernet von mir. Dieses Joch ist das Doppeljoch, er spannt sich mit uns zusammen. Ein David hat es ganz tief erkannt. Und ob ich auch wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Petrus geht auf seinem eigenen Weg, auf dem Weg der eigenen Kraft, auf dem Weg des Power-Einsatzes. Ob das jetzt in der natürlichen Weise geschieht oder geistlich überhöht wird. Wir tun gut daran, diesen Vers für uns immer und immer wieder auch und gerade in unseren Lebenssituationen zu kennen, zu beten und zu sagen, ordne unseren Gang, Jesu lebenslang, führst du uns durch raue Wege, gib uns auch die nötige Pflege, tu uns nach dem Lauf deine Türe auf. Es ist ein wichtigeres Zeugnis in unserer Welt, wenn ein Christ im getrosten Vertrauen auf seinen Herrn stirbt, als wie wenn er je und dann von einer Krankheit geheilt wird. Petrus auf seinem eigenen Weg. Er trennt sich immer weiter von Jesus. Er schwört, er verflucht sich. Er geht in immer deutlicheren Schritten auf Abstand. Hat er denn alles vergessen? Hat er alles vergessen? Er war mit Jesus. Jetzt ist er auf dem Weg weg. Hat er vergessen, wie Jesus wenige Stunden vorher vom Petrus gekniedigt und hat ihm die Füße gewaschen und hat ihm dann gesagt und den anderen Jüngern mit, bei euch gibt's keine Herren, nicht die Power ist entscheidend, sondern ihr sollt einander Diener sein. Hat der Petrus das vergessen, wie er mit weit offenen Augen und sprachlos dagesessen ist und hat aus der Hand Jesu das Stück Fladenbrot genommen und die Worte gehört, das ist mein Leib für deine Sünde in den Tod gegeben. Ja, er hat das weggelegt. Es ist immer noch und immer wieder die alte Art, die durchbricht beim Petrus und bei uns. Wenn man uns gehen ließe, wenn Jesus uns nicht nachginge, Leute, wir wären alle weg von ihm. Wir wären alle weg von ihm. In unseren alltäglichen Situationen wählen wir immer wieder diese Richtung, auf Abstand gehen. Weg von Jesus. Er war mit Jesus. Schließlich ganz deutlich, er verfluchte sich. Ich will nicht mehr zur Gemeinschaft gehören, wenn ich zu dem gehöre. Er sagt sich endgültig los. Da fing er an, sich zu verfluchen und zu schwören, ich kenne den Menschen nicht. Ich will nichts mehr, aber auch gar nichts mehr mit ihm zu tun haben. Er war mit Jesus. Und jetzt, ist er, das ist unsere zweite Linie, er ist bei sich. Die Abwendung, dieser Wegweg von Jesus geschieht hier in drei Stufen. Die erste Stufe ist noch verhältnismäßig harmlos. Du warst auch mit diesem Jesus von Nazareth. Ich weiß nicht, was du sagst. Er nimmt keine eindeutige Stellung. Ich verstehe das nicht recht. Komm herauf. Ich weiß nicht, was du sagst, man kann ja drüber diskutieren. Das biblische Wort, ich übertrage jetzt, ist denfähig. Das ist denfähig. Lass uns drüber reden mal, in ein Gespräch eintreten. Vielleicht finden wir eine gemeinsame Basis. Wie sind wir heute in diesem Prozess drin? Wie sind wir drin? Auch und gerade als Kirche, als Christenheit, hier in unseren so christlich geprägten Ländern, ja, man kann ja eigentlich eine ganze Spannbreite haben. Ich habe es kürzlich gedacht, in ganz anderem Zusammenhang, wo es um diese Frage geht, die ethische Frage, wie ist das eigentlich, wie man miteinander auf die Ehe zugeht? Was ist in unserem Staat verändert worden? Innerhalb einer verhältnismäßig kurzen Spanne. Wir haben 1953 hat mein Vater gebaut. Ein Haus, so war das damals, Hilfswerk oder was das war. Und dann musste er, damit das Haus abgezahlt wird, ist oben eine kleine Familie eingezogen. Da war eine erwachsene Tochter dabei. Und das erinnere ich mich noch so gut, weil das manches Mal ein bisschen peinlich war. Abends um 10 Uhr ist mein Vater an die Glastür dieser Familie gegangen, hat geklingelt und gesagt zu der Tochter, ihr Freund muss jetzt das Haus verlassen. Da gab es bei uns im Gesetz einen sogenannten Kuppeleiparagraphen. Und wenn er das Geduld verändert, und das kann man nicht nur erklären, da haben sich die Sitten verändert, sondern da ist etwas zerbrochen, eine Eindeutigkeit. Und das Schlimme dabei ist das, was mich immer wieder für mich selber auch innerlich erregt, wir haben uns so dran gewöhnt, wir haben uns so dran gewöhnt. Wir finden nichts mehr dabei, wenn das heute in so vielen beliebigen Lebensformen, so sagt man, wird das gelebt. Was eigentlich die höchste Gabe Gottes ist noch aus dem Paradies, wie Menschen einander, Mann und Frau, Ergänzung, Hilfe zum Ganzwerden, zum Personwerden. Durch dieses Leben der Treue miteinander und aufeinander zu. Und auch und gerade dadurch, dass sie sowohl vor der Ehe wie in der Ehe Rücksicht nehmen und Verzicht lernen. Auch im sexuellen, im geschlechtlichen Bereich. Das ist heute völlig out. Das sind nicht sittliche Linien der alten Germanen oder der Griechen. Die Griechen haben es kunterbunt getrieben. Sondern das sind sittliche Linien aus dem biblischen Wort. Sagt mir kürzlich eine Mutter, und die ist in der Gemeinde mit aktiv, ohne jeden Zweifel, ich halte sie für eine gute Christin, wenn ich mir ein Urteil erlauben kann. Ich habe eigentlich ein wenig Bedenken. Schon 3 Jahre geht mein Junge nun mit diesem Mädchen und er sagt, er hat noch nie mit ihr geschlafen. Ob das normal ist? Stellt sie die Frage. Das biblische Wort ist so dehnfähig. Dann kann man im Grund alles sagen. Ich habe kürzlich mit meiner Frau den Lutherfilm angeschaut. Ich will zwar keine Werbung machen, aber das lohnt sich. Das lohnt sich. Es war das erste Mal, dass ich im Kino war und um mich herum und vor mir saßen viele Frauen mit Noten. Selten. Das in einem Kino in Stuttgart. Bei den Vorfilmen haben sie ein bisschen schamig nach unten geschaut. Dort bei diesem Lutherfilm, da gab es eine Schlüsselstelle. Als Luther vor diesem römischen Kardinal, damals dem Cajetan, steht. Und dann sagt alles das, der wirft ihm ja vor, du zerstörst die Kirche, was unsere Bräuche und Sitten und Gewohnheiten geworden sind. Das machst du alles kaputt und damit machst du die ganze Kirche kaputt. Und dann sagt Luther, es steht nicht im biblischen Wort. Und dann rastet dieser Kardinal fast aus und sagt, das biblische Wort, die ist so kompliziert, das verstehen nicht einmal wir und die Priester. Wenn so wäre, das wäre schlimm. Das wäre schlimm. Und die zweite Szene, die hat sich mir auch eingeprägt. Als Luther, der Kurfürster Weise, der wird ein wenig trottelig dargestellt von dem Ustinov, aber das ist ja egal. Als Luther dem Kurfürst Friedrich dem Weisen das erste deutsche, ins Deutsch übersetzte Neue Testament überreicht. Und dann sagt dieser Kurfürst, das wird uns auf ewig von Rom trennen. Das wird uns auf ewig von Rom trennen. Das ist der entscheidende Schnitt. Und zwar deswegen, weil jetzt jeder das verständliche biblische Wort lesen kann. Und jetzt kann jeder prüfen. Genau das ist der Punkt. Genau das ist der Punkt. Das biblische Wort ist nicht dehnfähig. Man kann es nicht je nachdem, wie man will, so und so hindrehen, sondern das biblische Wort hat eine klare und eindeutige Richtung. Das dürfen wir als Christen wieder gewinnen. Ich habe die Erfahrung gemacht, kommt manchmal sogar bei den Predigttexten, die ja sehr gut, klug ausgewählt sind, dass sie nicht zu viel Anstoß geben. Aber da kommen auch manchmal Stellen drin, da geht es um ethische Grundfragen. Und ich habe dann schon vom Konfirmandenunterricht her zum Beispiel 7 klare Richtlinien, wie wir miteinander vor der Ehe umgehen. Wie sage ich dann? Und das Erstaunliche ist, viele junge Leute, die bedanken sich in den Tagen nachher. Danke, dass sie so klar mal das gesagt haben. Und ältere Leute sagen, das kann man heute nicht mehr so sagen. War eine erstaunliche Erfahrung. Deine Mutter erzählt mir dann, sie habe zu ihrer Tochter gesagt, ihr hängt schon jetzt eng zusammen. Wie geht's denn euch damit? Dann hat sie gesagt, Mutter, musst du keine Angst machen, ich lebe noch im Grimmer seine 7 Sätze. Das ist immerhin etwas. Junge Leute brauchen heute biblische, klare, eindeutige Linien. Das Wort ist nicht dehnfähig. Man kann drüber reden. Man kann nicht drüber reden, sondern man kann gemeinsam eindringen und verstehen. Das Zweite, er schwor, ich kenne diesen Menschen nicht. Im Schwur, der jüdische Schwur ist immer, ich rufe Gott zum Zeugen an. Er spann Gott vor seinen Karren. Dieses verwässerte Christentum, das wir heute auf Schritt und Tritt leben und dem wir begegnen. dieses verwässerte Christentum, wo wir uns Christen nennen und dann berufen wir uns auf diese zweifelhafte Säuglingstaufe. Es erleichtert das Pfarrersein sehr, wenn ich das sagen kann in jedem Grab und bei jeder Situation, Sie müssen sich gar keinen Kopf machen, er ist getauft. Und damit ist er beim Herrn, ist er im Himmel. Ist glatt gelogen. Die Hölle ist voll von Kindergetauften. Auch einige Erwachsenengetaufte sind da dabei. Sondern Taufe und persönliche Entscheidung, persönlicher Glaube, das gehört biblisch untrennbar zusammen. Und eine Kirche, die kleine Kinder tauft und nachher nicht entschieden zur Umkehr, zur Bekehrung ruft, die betrügt. Die schafft ein Christentum, das Lüge ist. Die nimmt Gott zum Zeugen für ein Leben, das geradwegs ins Gericht führt, in die Verdammnis. Der dritte Schritt weg, den dieser Petrus macht, er macht sich woanders fest. Ich will mit diesem Menschen nichts zu tun haben. Endgültig. Muss man auch sehen, wie diese Linien gehen. Ich kann es nur andeuten. Karl Marx hat bei seinem Abitur den Deutschaufsatz geschrieben unter dem Thema damals die Gemeinschaft des Gläubigen mit Christus nach Johannes 15. War sein Abitursaufsatz. Da hat er schon entschieden, sich woanders festgemacht. Wer von Jesus weggeht, der landet bei sich selber. Der landet bei sich selber. Meine Art, die Eigenart, die Kampfart. Da sind gerade diese beiden Gestalten, Petrus und Mose. Der Mose, das muss ein Bär von einem Mann gewesen sein. Der biblische Bericht erzählt, dass er den Ägypter mit einem Schlag getötet hat. Probiert es einmal. Ein Faustschlag. Da muss Power dahinter gesteckt sein. Und der Petrus nimmt Schwert und schlägt zu. Ist Power, Kraft dahinter. Der hätte ihm Malchus den Schädel gespalten, hat na zum Glück nur so verwischt. Aber ist Kraft dahinter. Heb mal so ein Schwert. Das ist unsere Art. Die beiden, nehmen ausdrücklich die, der Mose, der macht das ja nicht, um zu zeigen, Mensch, solche Muggis habe ich. Sondern Mose will doch Gerechtigkeit. Der will doch helfen. Der Petrus will doch nicht zeigen, ich bin ein ausgebildeter Schwertfechter, sondern der Petrus will Jesus retten. Also besser kann man es doch nicht meinen. Die alte Art. Die alte Art. Ist moralisch sogar ganz hochstehend. Aber die alte Art, der Jesus endgültig den Abschied gegeben hat. Er hat das vorgelebt. Bis in die letzten Augenblicke seines Lebens hat er das uns vor Augen geführt, damals dem Petrus und bis heute uns immer wieder. Unsere alte Art gebiert Altes. Gewalt gebiert Gewalt. Da wird nichts Neues. Da wird nichts Neues. Neues wird nur dort, wo wir die Jesusart, diese engste Gemeinschaft mit ihm wieder leben. Wer das Schwert nimmt, sagt Jesus, wird durch Schwert umkommen. Es ist das Leben nach unten. Und das merken wir in allen unseren, jetzt geht es wieder um das ganz Alltägliche. Du kannst nicht erwarten, wenn ich ein wütendes, hartes Wort gegen einen anderen sage in der Auseinandersetzung, dass er plötzlich sagt, naja, hast recht. Sondern er wird genauso erwidern. Das beginnt mit dem Wort. Ich suche mein Recht und ich verliere es im Tiefsten. Was nützt es mir, wenn ich im Nachbarschaftsstreit Recht behalte und sogar gerichtlich wird festgestellt, jawohl, das ist dein Recht, dass du das Überfahrtsrecht hast übers Grundstück des anderen und ab da sitzt der Wurm drin. Was nützt denn das? Jesus sagt, wenn jemand von dir deinen Mantel will, dann gib ihm auch noch den Rock. Wichtiger als dass du Recht behältst, ist, dass du beim anderen etwas Neues anfängst. Viel wichtiger. Die alte Art, die der Petrus lebt und die uns immer wieder ganz nahe ist. Ich muss mich durchsetzen. Ich kann mir doch nicht alles gefallen lassen. Und das Ergebnis, schau an, was kommt raus dabei? Welcher Unfriede, welcher Streit, welche Aufgipfelung, welche bittere Wurzel in mir? Die Jesusart ist eine andere, wie ein Lamm, das vor seinem Scherer steht und schweigt. Ich denke, dort entscheidet sich, für uns im täglichen Leben, dort entscheidet sich, wie glaubwürdig dieses Neue wächst, dass wir wirklich anders sind. Und auch anders leben. Das heißt nicht, wir sind Duckmäuser. Das heißt nicht. Und wir ducken uns ständig weg, sondern das heißt, mit neuem Aufbauen. Dieses Beispiel aus Indien, das hat mich tief bewegt und das, meine ich, zeigt das ganz klar, was gemeint ist. Da ist ein Pastor mit seiner Familie in einem Dschungeldorf. Da lebt er mit. Das ist ja einfachstes Leben, das gekocht wird vor der einfachen Hütte, so auf einem Lehmofen. Und da gibt es 3 oder 4 Töpfe und die Frau, die Pastorsfrau, hat einen großen Topf, in dem sie Reis kocht immer. Und eines Morgens stellt sie fest, der Topf ist geklaut und nur noch der Deckel ist da. Und jetzt im Lauf des Tages, sie geht für Besorgungen durch Stoff, da sieht sie in einer Hütte am Dorfrand ihren Topf. Die kennt ihn ganz genau. Wisst ihr, was sie gemacht hat? Sie ist zurückgegangen, hat den Deckel geholt. Und dann hat sie zu dieser Frau gesagt, du, das ist zwar mein Topf, aber ohne Deckel nützt er dir nichts, ich bring dir auch noch den Deckel. Wir lächeln jetzt, aber überlegt euch mal heute Abend vorm Einschlafen im Bett, ob die Frau nicht eine blöde Kuh war. Ob man so im Leben durchkommt. Ob das klappt. Und dann buchstabiere ich es hinein in meine Verhältnisse. Zum Beispiel in das, wie wir immer wieder in unserer Ehe in Krach kommen, kann ich da einfach sagen, ja Frau, gut, du hast recht. Ich könnte es zwar nicht mitvollziehen, aber ich hab dich lieb, lass uns wieder einig sein. Obwohl sie mich so trittst. Klappt das? Dort entscheidet sich das Neue. Dort entscheidet sich's. Petrus hat sich losgesagt, jetzt ist er weg. Hier im Matthäus steht im Griechischen ganz deutlich, sofort krähte ein Hahn. Sofort krähte ein Hahn. Brüder und Schwestern, das ist ein Evangelium. Das Guckel-Evangelium. Sofort krähte ein Hahn. Das hat Jesus von vornherein eingebaut, weil er den Petrus kennt. Er setzt ein Suchzeichen schon vorher. Und wenn es ein Guckelschrei ist, Jesus gebraucht alles, um uns wieder zurückzuholen. Und es klappt. Das klappt, der Petrus. Er erinnert sich an das Wort. Jesus bringt ihn mit diesem Suchzeichen zur Einsicht. Wo ich mich selber erkenne in meiner alten Art. In meiner alten Art. Da kann Neues anfangen, dass wir aufhören mit unseren Entschuldigungen. Sondern dass wir so sagen, ja, ich weiß, so ist es in meinem Leben. Ich bin immer wieder in dieser Bewegung weg von Jesus, mich vorsichtig zu distanzieren, wenn es um mein Recht geht. Ich bin ja ein Christ, aber ich lasse mir nicht alles gefallen. Natürlich glaube ich an das ewige Leben, aber so lasse ich mich nicht bescheißen. Da gehe ich vor Gericht. Natürlich will ich mit allen Menschen Frieden haben, aber mit dem ist auf gar keinen Fall auszukommen. Dem muss man mal die Grenzen zeigen. Das ist unsere Art. Und da fängt es an, ich sage es jetzt mal in diesem Bereich, wo du mit anderen im Unfrieden bist. Wo du mit anderen im Unfrieden bist. Da sind diese neuen Zeichen, dieses neue Leben gefragt. Außer du seist mit ihm im Unfrieden, weil du Christ bist. Das ist eine andere Frage. Aber das kommt selten vor. In der Regel geht es ums Geld. Nicht um den Glauben. Petrus ist bei sich und jetzt das Dritte, aber er bleibt gesucht. Er dachte an das Wort. Er dachte an das, was Jesus ihm gesagt hatte. Und jetzt beginnt es, ihn heimzuholen. Heimzuholen. Wie hat er mich so oft getragen? Was hat er zu mir gesagt, dass wir das in unserem Leben uns immer wieder vergegenwärtigen? Wir danken zu wenig. Wir danken zu wenig. Was habe ich nicht alles schon mit Jesus erlebt? Wo hat er nicht in meinem Leben sichtbar und greifbar und erlebbar es gut hinausgeführt? Es ist doch nicht so, dass wir mit Jesus immer die Deppen wären. Im Gegenteil, wer mit ihm lebt, der ihm vertraut, wer sich ihm anvertraut, der erlebt, dass meine Tage sind gefüllt, die sind spannend, die haben großartige Begegnungen, die sind auch durch das, was an Schwerem da ist, für mich immer noch Tage, wo für mich etwas bringen. Das erleben wir doch. Er dachte an das Wort. Er dachte an das, wie Jesus um ihn geworben hat. Und wie oft war uns dieses Wort Wegweisung, Hilfe, Trost, Kraft? Sollten wir es nicht versuchen, dort, wo es für uns immer wieder aufwühlend und kritisch ist, wieder anfangen, danach zu leben, eindeutig zu werden? Lukas berichtet uns in Lukas 22, Vers 61, Jesus sah ihn an. Er bleibt im Blick Jesu. Er hat schon vorher einmal zum Petrus gesagt, Für mich ist das ein ganz wichtiges biblisches Wort persönlich geworden. Petrus, der Satan hat euer begehrt, ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Wir bilden uns so viel ein auf unsere Glaubensstärke. Unsere Glaubensstärke, die gibt es gar nicht, sondern es ist die Haltetreue Jesu, die uns durchhält. Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Ich sag's mal so persönlich, wisst ihr, ich bin tierisch darauf angewiesen, dass mein Glaube nicht aufhöre. Was wäre denn, wenn ich morgen früh aufwache und könnte nicht mehr glauben? Ich müsste doch predigen, ich bin doch Pfarrer. Ich habe nichts anderes gelernt. Was soll ich denn aber machen? Ich kann nur sagen, Herr Jesus, ich bitte dich, dass du in meinem Leben der bleibst, dass ich für andere etwas sein kann. Ich kann es von mir aus nicht. Wir bleiben Gesuchte, wir leben davon. Ich habe für dich gebeten. Jesus bleibt uns zugewendet, auch und gerade in unserem Versagen. Er lässt nicht los. Er lässt nicht los. Wir werden es morgen diesem Johannestext genau diese Stelle noch einmal vertiefen. Wie geht Jesus mit Versagen um? Petrus ist hier wirklich ein Versager. Ohne dass wir ihn jetzt moralisch verurteilen müssen. Er will das Beste. Er sucht die Power. Aber er geht weg von Jesus. Wenn es das bei uns ist, auch solch ein Abend, dass wir uns einmal wieder fragen, wie weit bin ich eigentlich weg von Jesus? Wo gibt's in meinem Leben eingespurte Verhaltensweisen? Wo gibt's Beziehungen in Spannung, wo ich genau weiß, das ist mit Jesus nicht vereinbar? Und wenn ich da ehrlich vor mir werde, dann kann Gottes Geist weiter schaffen, Neues geben und dann wird Neues. Amen. Jesus, so sind wir. Wir wollen gar nicht sagen, der Petrus, so wollte ich nicht sein. Doch, wir sind so. Wir sagen das vor dir. Wir sind immer wieder in unserer alten Art. Du siehst, wie das in unserem Leben sich auswirkt, bei uns selber und gegenüber anderen. Wir können jetzt nur so sagen, wir staunen drüber. Du blickst uns weiter an. Du lässt uns nicht los und dieser Abend ist dein Ruf an uns. Wir haben jetzt nicht deine Geschichte erzählt, um etwas zu lernen, sondern du willst uns unser Herz zeigen. Danke dafür. Wir sind unter deinem Blick und wir wollen deinen Blick aushalten und dich bitten, dass sich unser Leben immer mehr öffnet für dein Verwandeln an uns. Segne dazu diese Woche. Amen.